Fokus Nachhaltigkeit. Das neue Reporting stellt die Unternehmen vor große Herausforderungen. Fit für die Nachhaltigkeit. Der Podcast des Instituts der Wirtschaftsprüfer begleitet Sie durch den Dschungel der Regelungen. Hier teilen Expertinnen und Experten aus der Wirtschaftsprüfung ihr Wissen. Freuen Sie sich auf eine spannende Folge.
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich begrüßen wir Sie zu einer weiteren Podcast-Folge im Rahmen unserer Serie Fit für die Nachhaltigkeit. Wir haben uns in den letzten Episoden schwerpunktmäßig mit den europäischen Berichtsstandards in ESRS beschäftigt. Wir wollen jetzt diese Folge dazu nutzen, dass wir uns auch mal einen Blick gönnen auf die globalen Entwicklungen, die internationalen Entwicklungen. Dazu hat sich das ISSB, das International Sustainability Standards Board, gegründet, schon vor einiger Zeit, und hat nebenbei gesagt auch einen Sitz in Frankfurt am Main, hat auch schon zwei Standards herausgegeben. Einfach in dieser Folge wollen wir uns damit beschäftigen, wie sind die Auswirkungen für die Praxis, welche Rolle spielen die Standards und so weiter. Wir freuen uns, dass wir dazu mit Henrik Fink einen besonderen Experten gewinnen konnten. Er ist Partner in den Sustainability Services bei PwC und auch das darf ich sagen, nebenbei Vorsitzender unseres Arbeitskreises CSR Reporting und ich glaube, dieser Rolle eben auch besonders dazu geeignet, um uns dieses Thema jetzt hier in aller Kürze näher zu bringen. Mein Name ist Bernd Stiebi. Ich leite hier im IDW den Bereich Financial und Sustainability Reporting und freue mich, dass ich Sie heute hier durch die nächsten Minuten führen kann. Ja, starten wir mit der ersten Frage, Herr Fink. Ich glaube, es ist hilfreich für alle, die uns zuschauen, die uns zuhören, zunächst mal etwas allgemeiner einzusteigen und erstmal zu klären, was verbirgt sich eigentlich überhaupt hinter dem ISSB konkret? Was ist das eigentlich für eine Institution?
Ja, also der International Sustainability Standards Board ist ein unabhängiges, privatwirtschaftliches Gremium, das die IFRS Sustainability Disclosure Standards entwickelt und verabschiedet. Also bereits im Rahmen der UN-Klimakonferenz in Glasgow hat das Kuratorium der IFRS Foundation am 3. November 2021 die Gründung dieses Standardsetzungsgremiums angekündigt. Und der ISSB wurde dann 2021 auch als Ergebnis von zwei Konsultationen eingerichtet. Das war eine Konsultation, die die IFRS-Stiftung gemacht hat zum Bedarf an globalen Nachhaltigkeitsstandards und zu der Frage, welche Rolle die Stiftung bei der Entwicklung der Standards spielen könnte. Und dann auch noch zu der Konsultation zu vorgeschlagenen Änderungen der Satzung der IFRS-Stiftung, die dann auch die Einrichtung eines neuen Boards für Nachhaltigkeitsstandards innerhalb der Struktur der Stiftung ermöglichen würde. Und das International Sustainability Standards Board soll somit internationale Standards für die Berichterstattung bezüglich Nachhaltigkeitsthemen erarbeiten.
Ja, nun kennen wir ja, wir haben es ja gerade schon angesprochen, im Vorspann aus der europäischen Entwicklung die Standards der EU-Kommission, beziehungsweise vorbereitet eben durch EFRAG. Jetzt haben wir es hier auch wieder mit Standards zu tun. Was sind das konkret für welche?
Also die Standards enthalten Anforderungen für die Angaben zu wesentlichen Informationen über bedeutsame nachhaltigkeitsbezogene Risiken und Chancen eines Unternehmens, die für die Bewertung des Unternehmens durch die Anleger erforderlich sind. Und es gibt zwei Standards, die bislang veröffentlicht worden sind. Den IFRS S1, die allgemeine Vorschriften für die Angaben von nachhaltigkeitsbezogenen Finanzinformationen und den IFRS S2, klimabezogene Angaben. Also der S1, der beinhaltet die allgemeinen Vorschriften, für mich auch so ein bisschen der Rahmen, der da gelegt wird, mit dem Ziel, auch ein Unternehmen zu verpflichten, Informationen über seine nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und Chancen offenzulegen. Der S1 schreibt vor, wie ein Unternehmen seine nachhaltigkeitsbezogenen Finanzinformationen erstellen, ausweisen soll und enthält dann eben Anforderungen an Inhalt, die Darstellung der Angaben, sodass dann auch die offengelegten Informationen den primären Nutzern der Finanzberichterstattung bei ihren Entscheidungen über die Bereitstellung von Ressourcen, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, für das Unternehmen nützlich sind, weil das ist, glaube ich, auch so eine Differenzierung zu den Standards von EFRAG an der Stelle. Und der S2 über die klimabezogenen Angaben, der legt die Anforderungen für die Identifizierung, Bewertung und Offenlegung von Informationen über klimabezogene Risiken und Chancen fest, die für die primären Adressaten der allgemeinen Finanzberichterstattung nützlich sind. Wobei ich glaube, der S2 hat auch schon sehr, sehr, sehr viele Ähnlichkeiten mit dem ESRS E1, den wir da haben. Also die beiden Standards sind für Berichtsperioden, die am oder nach dem 1. Januar 2024 beginnen, anzuwenden. sind freiwillig. Wir kommen gleich später noch dazu. Ein paar Länder haben die auch schon vorgeschrieben. Frühzeitfrühe Anwendung ist auch zulässig. Wenn ein Unternehmen den S1 früher anwendet, muss es dies entsprechend offenlegen, müsste aber dann auch, glaube ich, gleichzeitig den S2 anwenden. Und übrigens, was so die Rechtsverbindlichkeit der Standards angeht, also weder ISSB noch EFRAG haben eigentlich so wirklich harte Gesetzgebungskompetenzen. Also die Gesetzgebung, die Gesetzgeber der jeweiligen Länder entscheiden darüber, ob die Standards angenommen werden oder nicht. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, dass Australien die ISSB-Standards mit Änderungen übernimmt. Ebenso hat ja auch die EU-Kommission die EFRAG-Standards nochmal abgeändert, bevor sie Gesetz geworden sind.
Ja, auf die schon angedeuteten Unterschiede zwischen den ISSB-Standards, den beiden, und den EFRAG-Standards, den ESS, kommen wir ja nachher nochmal näher drauf zu sprechen. Worin sieht das ISSB denn den Hauptzweck der Vorlage eigener globaler Standards?
Ja, also ich glaube, was die ISSB-Standards betrifft, die sollen grundsätzlich gewährleisten, dass Unternehmen neben den Finanzinformationen auch gleichzeitig Nachhaltigkeitsinformationen bereitstellen. Betont wird ebenfalls vom ISSB, dass die Standards für die Verwendung auch in Verbindung mit jeglichen Rechnungslegungsnormen entwickelt wurden. Also ich muss auch gar nicht IFRS in der Finanzberichterstattung anwenden, um die Nachhaltigkeitsstandards anzuwenden. Und im Kern können natürlich auch dann die Nachhaltigkeitsstandards vom ISSB auch mit den EFRAG-Standards verwendet werden. Wir kommen später nochmal zum Thema Interoperability. ISSB sagt, dass sich daher natürlich die Standards auch für eine weltweite Verwendung eignen. Das wird auch unter dem Begriff Global Baseline zusammengefasst. Ich habe das immer so verstanden, dass praktisch da der globale Rahmen gelegt wird, auch die Vergleichbarkeit, wenn Unternehmen dann wirklich global auch dieses Basisset an Nachhaltigkeitsinformationen berichten würden, und dann könnten einzelne Regionen noch Daten in Top setzen. Wie wir jetzt sehen, funktioniert es nicht so ganz, ne, weil natürlich EFRAG da auch sehr tief gegangen ist und sich auch in diesem Rahmen natürlich befindet. Ja, das ist, glaube ich, gerade die Schwierigkeit übersehen. Aber die Betitelung der beiden Standards zeigt es einmal deutlich, ne, dass die International Financial Reporting Standards Sustainability S1 und S2 wirklich den Anspruch global auch die Nachhaltigkeitsinformationen zu regeln.
Ja, ich glaube auch, dass das Zielbild, was Sie da gerade dargestellt haben, wäre sicherlich ein wünschenswertes. Nun haben wir aber natürlich jetzt, so wie der Status quo ist, im Moment doch wesentliche Unterschiede zwischen den EFRAG-Standards und den ISSB-Standards. Ich glaube, das wäre, glaube ich, jetzt nochmal ein wichtiger Punkt, die etwas differenzierter hier für alle, die dabei sind, darzustellen.
Also die EFRAG-Standards, die ISAS, die sind in Europa verpflichtend anzuwenden, während jetzt ISSB eine freiwillige Anwendung vorsehen, aber auch schon einzelne Länder haben eben auch jetzt schon bekannt gegeben, dass sie die Anwendung auch verpflichtend dort machen. ESAS haben eine doppelte Wesentlichkeit, während die ISSB eine einfache Wesentlichkeit, die finanzielle Wesentlichkeit vorsehen. Das ist bestimmt nochmal ein Unterschied. Wir haben 12 Standards bei den ESAS, bei den ISSB-Standards sind bislang, muss man sagen, 2 Standards herausgekommen, werden noch weitere folgen. Der Fokus bei den europäischen Standards, der ist weitergefasst. Stakeholder-Fokus wirklich in der Breite, während die ISSB-Standards sich auf die Investoren und den Kapitalmarkt fokussieren. Wir haben auch, was so die Prüfung betrifft, im Moment Unterschiede. Also in Europa ist eine verpflichtende Prüfung durch den nach dem aktuellen Referententwurf durch den Abschlussprüfer vorgesehen mit Limited Assurance. Soll da gegebenenfalls irgendwann zu Reasonable Assurance gehen. ISSB sagt im Prinzip, dass eine freiwillige Prüfung möglich ist. Und was so die sektorspezifischen Standards betrifft, die sektorspezifischen Standards bei EFRAG sind in Erarbeitung, und beim ISSB gibt es im S2 den Anhang B für branchenspezifische Angaben. Ja, und ich glaube, die Hauptunterschiede, die wir so haben, ist eben keine verpflichtende Nutzung der ISSB-Standards vorgesehen. Das Wesentlichkeitsverständnis hatten wir gerade schon, das weicht voneinander ab. ISSB-Standards-Entwicklung folgt auch der Maxime Climate First. Deswegen wurde auch zuerst der Klimastandard entwickelt, während EFRAG, muss man sagen, sein komplettes Set ausgebracht hat, ES und G, und insofern auch erstmal weit deutlich umfangreicher geworden sind. Ne? Die Begrifflichkeiten werden auch unterschiedlich genutzt und definiert, und auch die Erfassungsmethodik von einzelnen Sachverhalten kann unterschiedlich sein. Also insofern haben wir da durchaus noch ein paar Unterschiede in den Standards.
Ja, man hört das schon, ne? Also es ist konzeptionell doch ein bisschen anders angelegt. Kann man vielleicht an einem Beispiel das nochmal besonders griffig jetzt hier für alle, die dabei sind, machen, wo sich das besonders manifestiert, die Unterschiede?
Vielleicht ein wesentlicher Unterschied besteht in den Anforderungen für die Offenlegung, in der Konkretisierung von Zielen in den ESRS durch die CSRD. Also innerhalb der ESRS wird von den berichtspflichtigen Unternehmen verlangt, offenzulegen, ob Emissionsziele zu bestimmten Terminen oder auch Übergangspläne vorliegen, die am Ende auf eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad abzielen, also 1,5 Grad Ziel. Ne? Das ist eine Transparenzvorschrift, keine Verpflichtung, ein 1,5 Grad Ziel zu haben, aber eine Verpflichtung anzugeben, ob das da ist und wenn ja, wie die Termine aussehen, bis wann die Übergangspläne auch dann, also die aussehen. Und haben die ISSB-Standards nicht. Ne? Und ich glaube, das Thema generell bei den ESRS-Standards, da gibt es aus meiner Sicht schon viele Angabenpflichten, die aus der EU-Politik, aus dem Green Deal und auch aus supranationalen Zielen, so Stichwort Net Zero bis 2050, Diversity, keine Kinderarbeit, als Vergleichsmaßstab abgeleitet worden sind. Und dieser Vergleichsmaßstab, der fehlt einfach bei den ISSB-Standards. Hier berichten Unternehmen, was sie haben und die Beurteilung wird dann den Primary User überlassen, der Statements.
Ja, aus dem Ganzen kann man auch raushören, dass das sicherlich nicht ohne Umsetzungsanwendungsprobleme im Detail zu haben sein wird. Wir beobachten im Moment auf europäischer Ebene, dass wir ja eine Fülle von, ich nenne sie mal, Begleitmaterialien bekommen, die Hilfestellung bieten sollen zur Umsetzung, zur Anwendung der ESRS. Manche empfinden das wahrscheinlich möglicherweise schon als viel zu viel. Das wäre jetzt eine andere Diskussion, die wir hier führen können. Das machen wir jetzt nicht. Welchen Ansatz verfolgt denn an der Stelle das ISSB?
Also ähnlich wie der europäische Standardsetter stellt auch das ISSB Begleitdokumente zur Verfügung. Wir haben die Standardbegründungen für den S1 und S2, die dann auch die Erwägungen des ISSB bei der Standardentwicklung zusammenfassen. Wir haben begleitende Leitlinien, Accompanying Guidance für den S1 und S2, welche dann nochmal bestimmte Aspekte der beiden Standards veranschaulichen. Es gibt die Auswirkungsanalysen, also die Effects Analysis zu S1 und S2, welche dann den voraussichtlichen Nutzern die Kosten von S1 und S2 beschreiben, wobei da bin ich immer sehr skeptisch bei diesen Analysen, ne? Ganz egal, ob es jetzt die europäischen oder die ISSB-Standards betrifft. Da gibt es noch die Projektzusammenfassung, die einen Überblick über die Projekte zur Entwicklung von S1 und S2 enthält und auch im Feedback-Statement zum S1 und S2, wo die Rückmeldungen zu den Standards dafür zusammengefasst worden sind. Und es gibt, glaube ich, auch eine Transition Implementation Group, die auch Interpretationen auf fachliche Fragen ausgibt.
Also durchaus eine gewisse Parallelität in dem Bereich. Ne? Ja, kommen wir mal zurück jetzt so auf das Nebeneinander auch jetzt dieser beiden Standards. Zwei Berichtsstandards, die sich mit ähnlichen Dingen beschäftigen, das klingt erstmal nie ganz überzeugend, weil man sofort natürlich die Frage nach Unterschieden stellt. Da haben wir gerade darüber gesprochen, nach Mehrarbeit, nach Doppelarbeit für Unternehmen, nach, ich sag mal, Missverständnissen möglicherweise bei Adressaten, die eben hier mit Double Standards konfrontiert werden. Also vom Kern her sicherlich eher unglücklich. Aber Sie haben das Thema Interoperabilität schon angesprochen. Welche Bestrebungen gibt es denn hier, ich sage mal, mögliche, ich sage mal, Widersprüche, Verwerfungen und so weiter, die wir so gerade skizziert haben, zu vermeiden?
Also ja, die EFRAG und das ISSB haben, ich glaube, im Mai diesen Jahres war es, gemeinsam den Interoperabilitätsleitfaden, schwieriges Wort, veröffentlicht. Also den ESRS ISSB Standards Interoperability Guidance, der aufzeigen soll, wie Unternehmen beide Standards auch gleichzeitig anwenden können und so ein bisschen Aufwand minimieren, wenn man das eine macht. Was muss man noch machen, um zum anderen auch zu kommen, den abzudecken? Wird insbesondere gezeigt, wie eine Angleichung bei den klimabezogenen Angaben auch gelingen kann. Der Leitfaden ergliedert sich in vier Abschnitte. Der erste Abschnitt stellt die allgemeinen Berichtsanforderungen in den ESRS und den IFRS-Standards gegenüber und zeigt dann auch die Kompatibilität der Standards in Bezug auf Wesentlichkeit, Darstellung und Angaben zu nicht klimabezogenen Nachhaltigkeitsthemen auf. Dann gibt es eine Gegenüberstellung im nächsten Abschnitt von klimabezogenen Angaben in tabellarischer Form und der entsprechenden Textziffern in den ISSB-Standards und dann auch in den ESRS-Standards. Der dritte Abschnitt stellt dann dar, bei welchen Berichtsbereichen ein ESRS-Vendor gegebenenfalls zusätzliche Angaben machen müsste und gleichzeitig die Anforderungen oder die Anforderungen an von dem S2 zu erfüllen. Und der abschließende Abschnitt 4 macht es dann umgekehrt. Ne? Der geht von der Perspektive eines EFS-Erstanwenders aus im Prinzip, der bei den bei Berichtsbereitung zusätzliche Angaben machen müsste, gleichzeitig die Anforderungen an den E1 zu erfüllen.
Nun wird die Entwicklung ja weitergehen. Auch das ISSB wird sicherlich an weitere Standards denken, beziehungsweise tut das auch schon. Was ist so Ihre Einschätzung, soweit das möglich ist? Wie wird sich das Verhältnis dieser beiden Standards weiterentwickeln?
Also die ISSB-Standards, die können neben der verpflichtenden Berichterstattung nach den ESRS angewendet werden. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das qualitativ hochwertige und weltweit anwendbare Berichtsstandards für eine erfolgreiche Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft von hoher Bedeutung sind. Zwar gibt es Ausstrahlungseffekte der ESRS, aber die haben halt keinen Anspruch, globale Standards zu sein. Insofern benötigen wir internationale Standards. Was aber auch klar sein muss, ist, glaube ich, dass Doppelberichtspflichten vermieden werden müssen. Im Moment führt es ja dazu, dass eine Angleichung zwischen den ESRS und den ISSB geben muss. Man versucht zumindest auch anzustreben. Es gibt nach wie vor leider Unterschiede. Wie erwähnt, hakt es noch an dem Wesentlichkeitsverständnis, doppelte versus finanzielle Wesentlichkeit und an ein paar anderen Themen. Also wünschenswert wäre es, glaube ich, für alle, wenn wir es schaffen würden, hier die Unterschiede zu minimieren, ne, uns auf so ein Core-Set zu einigen, das dann wirklich alle machen müssen und dann gegebenenfalls eben weitere Angaben, die gegebenenfalls europäische Ziele auch notwendig sind, noch on top zu haben.
Dazu im Anschluss vielleicht noch eine letzte Frage. Derzeit ringen wir ja in Europa, aber vor allen Dingen auch in Deutschland, hier ja erstmal mit der Erstanwendung der ESRS, das Gesetz, was das Ganze in Deutschland verankert, kommt spät und das Gesetzgebungsverfahren zieht sich hin. Wir kennen diese Zahl von 13.000 Unternehmen, die erstmals verpflichtet sind. Also alle denken natürlich in erster Linie erstmal an die ESRS-Umsetzung und das Projekt zu stemmen. Welche Rolle werden denn für diese Unternehmen die globalen Berichtsstandards überhaupt spielen?
Ich bin da sehr gespannt. Also wenn ich im Moment die Unternehmen anschaue, bei denen ich tätig bin, sehe ich wenige bis gar keine, die Ambition haben, gleich im ersten Jahr beides zu veröffentlichen. Also ich glaube, sie sind alle mehr als genug damit beschäftigt, die ESRS alle zu vernünftig zu implementieren. Das gilt auch für die ganzen mittelständischen Unternehmen, die es zum ersten Mal machen müssen. Also ich bin gespannt, wie viele Doppelberichterstattungen wir quasi sehen werden, wo Unternehmen dann wirklich beides machen. Ich glaube, die Zahl wird zumindest jetzt in den ersten ein, zwei Jahren sehr, sehr gleich, sehr, sehr klein sein. Aber bin gespannt, wie sich das entwickelt.
Ja, das glaube ich auch. Aber wir stehen da erst am Anfang der Entwicklung. Das wird spannend sein, die nächsten Jahre zu beobachten. Dann können wir vielleicht den einen oder anderen Podcast dann in Zukunft auch nochmal mitfüllen. Ja, prima. Damit sind wir am Ende. Ganz, ganz lieben Dank, Herr Fink, für Ihre aktuellen, wertvollen Einsichten. Wir haben gesehen, dass wir hier diese parallelen Entwicklungen in Europa und global haben. Angleichung immer wünschenswert. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Doppelte Berichtspflichten, widersprüchliche Berichtspflichten sind teuer, beziehungsweise führen dann auch weitergehend zur Verwirrung. Das gilt es zu vermeiden. Den Prozess werden wir weiter verfolgen. Ich sage allen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Sollten Sie weiteren Informationsbedarf zwischendurch haben, finden Sie auf der Homepage des IGW dazu weitergehende Informationen, auch zu anderen Themen, als dass wir sie hier adressieren könnten beim IDW Verlag, kann ich auf unseren Nachhaltigkeits-ESG-Navigator verweisen, der eben auch einen systematischen Weg durch diesen Regulierungsdschungel bietet, von dem wir einen Teil heute beleuchtet haben. Ja, ich sage nochmal ganz herzlichen Dank. Bleiben Sie uns gewogen und nochmal mit einem herzlichen Dank an Herrn Fink sage ich bis bald.
Danke.
Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie sich weiterhin fit für die Nachhaltigkeit und verpassen Sie keine Folge. Die Podcasts finden Sie auf den gängigen Podcast-Plattformen. Haben Sie Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail unter info@idw.de. Wir freuen uns über Ihre Post.